Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Auseinandersetzung um künftige Koalitionen erhält weiter Auftrieb. Bei den Verhandlungen in Nordrhein-Westfalen bahnt sich ein hartes Ringen um die Ressortverteilung an. Umweltministerin Höhn betonte heute, es sei unverzichtbar, dass ihr Amt bei den Grünen bleibt. Parteichefin Rath geriet, gegenüber der SPD nicht nachzugeben. Sie sieht keine unmittelbaren Auswirkungen auf Rot-Grün in Berlin, sollten die Gespräche scheitern. Die FDP hofft nach wie vor, doch noch in Düsseldorf mitregieren zu können. Ihr Erfolg hat die Diskussion um Führung und Strategie der Partei neu angestoßen.
10 und dann 5 und dann 8. Bis irgendwie eine Sequenz.
Zielmarke 18% für den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Brüderle. Eine noch etwas ungewohnte Fingerübung. Erfinder des neuen Wahlziels Jürgen Möllemann. Mit Parteichef Gerhard zu Möllemann lasse sich dieses Ziel nicht erreichen. Zu sehr sei dieser auf die CDU fixiert gewesen. Doch Gerhard offen attackieren will er nicht.
Es gibt keine Auseinandersetzung mit Herrn Gerhard in den nächsten Wochen, sondern es geht um den richtigen Weg, um den wir uns alle bemühen.
Gerhard gab sich nach der Präsidiumssitzung kämpferisch. Debatten um seine Person sei er gewohnt. Er werde wieder für den FDP-Vorsitz kandidieren und wolle nicht von alten in neue Abhängigkeiten.
Wer mir immer empfohlen hat, eine Distanz zwischen uns und der SPD zu legen, er sollte mir auch heute nicht empfehlen, jetzt schon wieder zum anderen Ufer zu wandern. Wir sollten unsere eigene Furche ziehen und Entscheidungen über Koalitionen dann treffen, wenn sie anstehen.
Der FDP-Generalsekretär findet Personaldebatten überflüssig. Doch auch er setzt jetzt wesentlich stärkere Akzente in Richtung SPD.
Wir haben 99 mit einer sehr großen Nähe ausschließlich zur Union dramatisch die Wahlen verloren. Wir haben im Jahr 2000 mit einer unabhängigen, eigenständigen Strategie zwei riesige Wahlerfolge erzielt. Das muss zu Konsequenzen führen, auch auf der Bundesebene, was unsere Strategie angeht.
Je mehr Westerwelle und Möllemann, desto weniger Gerhard. Dem Parteichef stehen aufregende Debatten bevor.
In der Diskussion um die Zukunft der Bundeswehr gehen die Grünen auf Konfrontationskurs zu Verteidigungsminister Scharping. In einem Beschluss des Bundesvorstands setzt sich die Partei dafür ein, die Wehrpflicht und den Zivildienst abzuschaffen. Die Streitkräfte sollten in den nächsten Jahren auf 200.000 Soldaten verkleinert werden. Der Beschluss der Grünen erfolgte einen Tag, bevor die Wehrstrukturkommission ihren Bericht vorlegen will. DGB-Chef Schulte hat für seinen Aufruf zu mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten Zustimmung aus dem Arbeitgeberlager bekommen. Dagegen regt sich in mehreren Gewerkschaften Widerspruch. IG Metall, DAG und HWV kritisierten Schultes Äußerung. Notfalls müsse man auch einer 50-Stunden-Woche zustimmen.
Im DGB-Bundesvorstand hagelte es heute Beschwerden. Die Kritik traf den Gewerkschaftsvorsitzenden Dieter Schulte selbst. In einem Zeitungsinterview hat er sich zwar nicht für eine reguläre 50-Stunden-Woche ausgesprochen, aber für mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten und Tarifverträgen.
Wir werden als IG Metall zumal nicht zu einer 50-Stunden-Woche zurückgehen. Wenn der Kollege Schulte allerdings meint, dass bei einer ungleichen Verteilung auch mal längere Arbeitszeiten vorkommen, das ist nur logisch, dann müssen auf der anderen Seite aber auch kürzere Zeiten sein.
Verdutzt rieben sich auch die Arbeitgeber die Augen über Schultes Entgegenkommen.
Wenn sich dahinter eine höhere Bereitschaft zur Flexibilität verbirgt, dann ist das positiv anzumerken. Man muss wissen, in vielen Betrieben wird mal 50 Stunden gearbeitet. Dafür nimmt man sich dann in anderen Wochen ein bisschen mehr Freizeit. Das ist doch ganz normal.
Schultes Vorstoß zielt auf die Internetbranche. Im Berliner Unternehmen im Stall gibt es keinen Betriebsrat für die 60 Mitarbeiter. Insgesamt tendiert der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Multimediafirmen gegen Null.
Man hat nicht den Eindruck, dass sie bestimmte Forderungen, die jetzt wichtig wären, durchsetzen können, weil sie sich in der Branche einfach nicht auskennen.
Erste Versuche für eine Tarifpolitik passend für die IT-Branche gibt es durchaus. Doch viele Beschäftigte der Internetunternehmen wollen keine Vorgaben per Tarifvertrag im Klartext. Sie verhandeln über Arbeitszeit und Geld lieber selbst mit dem Chef.
Die NATO plant offenbar, ihre atomare Strategie auszubauen. Nach ARD-Recherchen soll die Grenze für einen nuklearen Ersteinsatz weit gezogen werden. Die Allianz will auch Staaten in Schach halten, die nicht atomar gerüstet sind, aber über andere äußerst gefährliche Waffenarsenale verfügen.
Die NATO droht auch weiterhin damit, Atomwaffen als erste einzusetzen.
Die Option des Ersteinsatzes richtet sich auch gegen solche Staaten, die über keine Atomwaffen verfügen. Diese Strategie ist am Wochenende in dem geheimen NATO-Papier MC 400-2 festgeschrieben worden. Die Bundesregierung hatte nach Angaben von NATO-Sprechern keine Einwände. Sie steht damit im Widerspruch zum rot-grünen Koalitionsvertrag. Darin heißt es, zur Umsetzung der Verpflichtung zur atomaren Abrüstung wird sich die Bundesregierung für den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen einsetzen. Außenminister Fischer will weiterhin dicke Bretter bohren.
Also was seit Freitagnacht diesbezüglich gilt, NATO-Rat wird diese Woche erst in Florenz tagen und da werden wir alles entsprechend zu betrachten haben.
Der Bündnispartner USA hat sich durchgesetzt. Die Vereinigten Staaten hatten auf dem Washingtoner NATO-Gipfel im April 99 darauf gedrungen, sogenannte Schurkenstaaten, beispielsweise den Irak oder Libyen, solchen, die über biologische oder chemische Waffen verfügen, nuklear abzuschrecken. Die nun gültige Militärstrategie und die unverbindlichen Willenserklärungen gehen dabei weit auseinander. Noch am Wochenende hatten in New York 5 Atommächte, darunter die USA und Großbritannien, feierlich beschlossen, ihr gesamtes Atomwaffenarsenal abzubauen. Einen Zeitpunkt dafür nannten sie nicht. Hier in Brüssel sagen die Militärs, auf absehbare Zeit könne die NATO auf Abschreckung mit Atomwaffen nicht verzichten. Die NATO verfüge nicht über biologische, sie verfüge nicht über chemische Waffen. Und glaubwürdig sei die Abschreckung nur dann, wenn sich der Gegner auf alles gefasst machen müsse, was der NATO zur Verfügung stehe.
Russland hat Afghanistan indirekt mit Angriffen auf Ausbildungscamps islamischer Fundamentalisten gedroht. Bei einer realen Gefährdung der nationalen Interessen seien Präventivschläge gegen Terroristenstützpunkte in Afghanistan nicht auszuschließen, sagte ein Kreml-Sprecher in Moskau. Bereits in der vergangenen Woche hatte Präsident Putin betont, der internationale Terrorismus müsse schon im mittelasiatischen Raum gestoppt werden. In Italien ist auch die zweite Volksabstimmung über eine Reform des Wahlrechts gescheitert. Statt der erforderlichen 50 gaben nur knapp über 30% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Bürger sollten darüber entscheiden, ob das Verhältniswahlrecht abgeschafft und ein reines Mehrheitswahlrecht eingeführt werden soll. Der Einfluss der vielen kleinen Parteien wäre dadurch stark zurückgedrängt worden. Israel will sich offenbar bis Juni aus dem Südlibanon zurückziehen. Die mit Israel verbündete südlibanesische Armee hat seit gestern mehrere Dörfer geräumt. Begleitet wurde der Abzug von Schießereien zwischen Israelis und Hisbollah-Milizen, bei denen mehrere Zivilisten getötet wurden. Bis zu 1000 Libanesen sind seit gestern in ihre Heimat zurückgekehrt, die sie nach der israelischen Besetzung 1978 verlassen mussten.
Sie hat einen Verwandten entdeckt, von dem sie nicht wusste, lebt er noch oder ist er tot. Zusammen mit der Hisbollah war er heute in das südlibanesische Dorf Hula zurückgekehrt, das 22 Jahre lang israelisch besetzt gewesen war. Hula, eines von mehreren Dörfern, aus denen in den letzten Tagen die israelische Armee abgerückt war, zurückgewichen vor der Hisbollah, deren Fahne auf dem Minarett gehisst wird. Nach der Räumung war die radikale Schiitenmiliz sofort nachgerückt und steht nun an einigen Stellen nur noch 2 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Wir können es noch gar nicht fassen, dass es endlich soweit ist. Die Freude ist groß bei uns. Wir haben 2 Jahrzehnte auf diesen Augenblick gewartet. Unter den Feiernden auch Überläufer, die aus der von Israel finanzierten südlibanesischen Armee kurz vor dem Abzug desertiert waren. Allein in den letzten Tagen hatten über 100 solcher Milizionäre die Seite gewechselt. Diese von Israel ausgebildete Miliz mit ihren 2500 christlichen und schiitischen Soldaten scheint sich allmählich aufzulösen. Hohe Offiziere setzen sich nach Israel ab, einfache SLA-Soldaten versuchen sich zu verstecken. Denn die meisten sind von libanesischen Gerichten wegen Hochverrats zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Bis Anfang Juni will Israel seinen Rückzug aus dem Südlibanon abgeschlossen haben. Dann aber ist ein Bürgerkrieg zwischen den Resten der südlibanesischen Armee und der libanesischen Hisbollah nicht mehr auszuschließen. Es sei denn, die UNO verstärkt ihre eigenen Truppen im Südlibanon und trennt die beiden libanesischen Kriegsparteien.
Im Geiseldrama auf den Philippinen ist der Versuch gescheitert, Verhandlungen mit den Entführern aufzunehmen. Der Unterhändler der Regierung, Aventajado, sagte, an dem vereinbarten Ort seien nicht alle 5 Anführer der Rebellengruppe erschienen. Deshalb habe er ein Gespräch abgelehnt. Um die Verhandlungen nicht zu gefährden, hatte sich das Militär mehrere Kilometer weit von seinem Belagerungsring zurückgezogen. Die beiden festgenommenen Chefs der explodierten Feuerwerksfirma in Enschede sollen jegliche Schuld an dem Unglück zurückgewiesen haben. Bei ihren ersten Vernehmungen hätten sie erklärt, den Betrieb vorschriftsmäßig geführt zu haben, berichtet eine niederländische Zeitung. Auch sollen sie bestritten haben, illegal explosive Stoffe gelagert zu haben. 9 Tage nach dem Unglück hat sich die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 18 erhöht. 4 Menschen werden noch vermisst.
Außendienst für 2 Besatzungsmitglieder der US-Raumfähre Atlantis. Mehr als 6 Stunden lang reparierten sie heute Teile der internationalen Raumstation ISS und montierten einen Kran für weitere Bauetappen. An der Baustelle, rund 330 Kilometer über der Erdoberfläche, waren schon erste Mängel aufgetreten, weil sich die Ankunft eines russischen Service- und Wohnmoduls verzögert. Die Atlantis-Crew wird 5 Tage die ISS instand setzen und diese zudem in eine höhere Umlaufbahn bringen.
SPD-Generalsekretär Müntefering stößt mit seinen Plänen für eine Parteireform im Vorstand auf Skepsis. Das Gremium vertagte heute eine Entscheidung über den Vorschlag, die Bundestagskandidaten in Vorwahlen zu bestimmen, an denen auch Nichtparteimitglieder teilnehmen können. Eine Arbeitsgruppe soll bis zum Herbst klären, welche Folgen das hätte. Angenommen wurde dagegen eine Förderregelung für Kandidaten unter 40 Jahren und Quereinsteiger ohne Parteibuch. Die Bundesregierung plant, die Entschädigung von Verbrechensopfern zu verbessern. Justizministerin Däubler-Gmelin kündigte einen Gesetzentwurf an, durch den Schadenersatzansprüche Vorrang vor Geldstrafen bekommen sollen. Bislang sei es umgekehrt, sodass die Opfer mitunter leer ausgingen. Außerdem sollten künftig von jeder Geldstrafe 10% an Opferschutzorganisationen wie den Weißen Ring abgeführt werden. Der deutsche Aktienindex ist mit einem Verlust von mehr als 1% in die neue Woche gestartet. Nach einem umsatzarmen Handel lag er bei 6.913 Punkten. Der Euro zeigte sich mit einem Referenzkurs von 90 Cent gefestigt. Der Dollar verbilligte sich damit auf 2,1731 Mark.
Der Bundesbeauftragte für den Aufbau Ost Schwanitz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Ringsdorf haben einen neuen Abschnitt der Autobahn 20 eröffnet. Das Teilstück ist rund 16 Kilometer lang. Damit kann der Verkehr jetzt durchgehend von Schönberg bis Wismar rollen. Die restlichen 60 Kilometer bis Rostock sollen laut Ringsdorf noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Bis 2005 ist die Fertigstellung der gesamten Ostseeautobahn von Lübeck bis zur polnischen Grenze geplant.
Der britische Schauspieler Sir John Gielgud ist, wie erst heute bekannt wurde, gestern im Alter von 96 Jahren in seinem Haus bei Oxford gestorben. Er galt als einer der größten Shakespeare-Darsteller. Bereits vor 70 Jahren begann seine Bühnenkarriere. Auch in zahlreichen Filmen brillierte er. 1981 bekam Gielgud einen Oscar für eine Nebenrolle in der Komödie Arthur. DFB-Teamchef Ribbeck hat heute 22 Spieler für die Fußball-Europameisterschaft nominiert. Nach den katastrophalen Vorbereitungsspielen gab er sich heute zuversichtlich und hofft, an frühere Erfolge anknüpfen zu können.
Das Unternehmen Titelverteidigung geht in die heiße Phase. Genau in 3 Wochen das Auftaktspiel. Der Europameister von 1996 trifft in Lüttich auf Rumänien. Heute präsentierte Erich Ribbeck sein Aufgebot für die Euro 2000. Der Teamchef klang verhalten optimistisch.
Ich denke, dass wir mit diesem Spielerkreis in der Lage sind, eine Mannschaft zu stellen, die zeigen wird, dass die zum Teil ja schwächeren Ergebnisse des letzten halben Jahres nicht die Regel sind.
Das Aufgebot. Für das Tor sind nominiert Kahn, Lehmann, Butt. Die Abwehr. Babbel, Linke, Matthäus, Nowotny, Rehmer. Das Mittelfeld. Ballack, Deißler, Hessler, Hamann, Jeremies, Ramelow, Scholl, Wosch und Ziege. Im Angriff Bierhoff, Bode, Janka, Kirsten und Rink. Einzige Überraschung also Rückkehrer Thomas Hessler.
Ich denke, dass es ein Spieler ist, der auch große Erfahrung mitbringt. Aufgrund seiner Vielzahl von Länderspielen, aber auch seiner Erfahrung in den einzelnen WM- und EM-Turnieren. Ja. Aber ich hoffe, dass er dazu beiträgt, dass wir erfolgreich sind.
So erfolgreich wie 1996, als Bierhoffs Golden Goal den Titel brachte, das wünschen sich die Fans. Und nicht, dass die Euro 2000 schon nach der Vorrunde von Erich Ribbeck zu den Akten gelegt werden kann.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Mai.
Zwei Kräfte bestimmen das Wetter in Deutschland. Tiefdruck zwischen Atlantik und Skandinavien und Hochdruck über den Azoren. Die Kraft des Azorenhochs entscheidet darüber, wie sich Blau und Grau am Himmel verteilen. Morgen hat das Hoch zunächst mehr Kraft als heute. In der Nacht kaum Wolken, aber Nebel. Sobald sich der Nebel lichtet, scheint die Sonne. Nordöstlich der Elbe, später bis zum Nachmittag zwischen Mittel- und Hochrhein. Am späten Nachmittag schwächelt das Hoch. Kurzzeitig fallen Schauer in Bayern, Sachsen, Thüringen und an der Ostsee. Der Wind wird schwach bis mäßig, aus Südwest bis West. Unmittelbar am Meer heute Nacht milde 11 Grad. Sonst wird es kühl mit 9 bis 3 Grad. Am Tag 15 Grad zwischen Sylt und Rügen. Im Binnenland 20 bis 22 Grad. Die Aussichten. Das Kräftemessen zwischen Azorenhoch- und Tiefdruckgebieten geht weiter. Am Mittwoch gewinnt in weiten Teilen Deutschlands das Hoch die Oberhand. Nur in Norddeutschland dauern die Schauer an. Am Freitag werden die Tiefs präsenter. Kühle Atlantikluft folgt.